Ja, vielen Dank, dass ihr uns in dieses Anbetungs-ABC reingenommen habt. KWH. Mal gucken, was durch die Predigt vielleicht noch dazukommt. Heute wollen wir fortsetzen mit Gideon. Schon 2-3 Wochen her, wo ich angefangen hatte. Aber heute geht es damit weiter. Und Gideon ist jetzt nicht unbedingt so eine ganz bekannte Person aus der Bibel, aber Teil des Alten Testaments. Mose, Josua, die beiden kennt man ja noch relativ gut. Und danach begann die Richterzeit. Die Richter, das waren sowas wie die Anführer des Volkes, nachdem Josua und seine Generation verstorben war. Und sie hatten dann immer wieder von Gott den Auftrag bekommen, zuerst das Volk zu befreien von den Feinden und dann für Recht und Ordnung zu sorgen. Und Gideon war, wie gesagt, einer dieser Richter. Und wir haben gesehen beim letzten Mal in Richter Kapitel 6, dass Gott wieder durch Gideon das Volk befreien wollte. Aber als er ihm begegnet ist, hat Gideon ihn erstmal mit seinen Zweifeln konfrontiert. Er wusste gar nicht nach all dem, was Gott so mit seinem Volk gemacht hat oder was er vielmehr zugelassen hat, wusste er nicht mehr, ob Gott wirklich das Volk retten möchte, ob es ihm wirklich am Herzen liegt. Gott musste also richtige Überzeugungsarbeit leisten, wie er es vielleicht auch manchmal bei uns muss. Aber als Gideon dann davon überzeugt war, hat er ohne Wenn und Aber das getan, was Gott von ihm wollte. Und eine Sache, die er wollte, das haben wir auch beim letzten Mal gesehen, war, dass er die Götter, die Götzenbilder in seinem Dorf einfach vernichtet, verbrennt und einen Altar Gottes aufbaut. Wer mehr dazu wissen möchte, kann gerne noch mal reinhören. Aber heute geht es dann weiter. Denn nachdem Gideon diese Prüfung bestanden hat, als er gehorsam war, den ersten Schritt gegangen ist, hatte Gott dann den nächsten Schritt für ihn parat. Er sollte jetzt nämlich das Heer versammeln und mit ihnen gegen die Feinde, gegen die Midianiter in den Kampf ziehen. Und darum geht es heute. Gideon versammelt also das ganze Heer hinter sich. Und es sind immerhin 32.000 Soldaten, die er findet, die ihm folgen in diesen Krieg gegen Midian. Und ich bin mir sicher, dass auf dem Weg Gideon und wahrscheinlich seine Heerführer schon angefangen haben, einen Schlachtplan zu erarbeiten. Überlegt haben, wie können wir denn gegen diese Übermacht der Midianiter und ihre Verbündeten gewinnen. Aber wie so oft will Gott auch da noch ein Wörtchen mitreden. Und dieses Wörtchen hat es an der Stelle in sich. Und da lesen wir einfach mal rein in Gideon 7 ab Vers 1. Gideon, der auch Jerubal genannt wurde, brach mit seinem ganzen Heer in aller Frühe auf. Bei der Quelle Haroth errichteten sie ihr Lager. Die Midianiter lagerten nördlich von ihnen in der Ebene am Fuß des Hügels More. Der Herr sagte zu Gideon: Dein Heer ist zu groß. Ich kann euch den Sieg über die Midianiter nicht geben, sonst werden sich die Israeliten am Ende vor mir brüsten und sagen: Wir haben uns aus eigener Kraft gerettet. Darum gib im Heer bekannt: Wer Angst hat, soll umkehren und den Berg Gilead verlassen. Daraufhin gingen 22.000 Mann nach Hause und nur 10.000 blieben übrig. So der Einstieg in diesen Schlachtplan. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Die Feinde, die Midianiter, die fegen jedes Jahr mit einem riesigen Heer, wie ein Heuschreckenschwarm, so heißt es in Kapitel 6, über das Land Israel her. Und jetzt findet Gideon immerhin 32.000 Soldaten, die bereit sind, gegen diese Übermacht zu kämpfen. Aber Gott sagt ihm dann: Schick erstmal alle nach Hause, die Angst haben. Ha, bei so einer Übermacht des Feindes, wer hätte da keine Angst? Und Gott sagt: Schick sie alle nach Hause, die Angst haben. Und es gehen, wie wir gerade gelesen haben, tatsächlich 22.000 Männer, die bereit sind, ihre Angst zuzugeben und darum nach Hause gehen können. Aber Gideon, und das finde ich interessant, versucht gar nicht erst mit Gott ins Verhandeln zu gehen. In Kapitel 6 war das noch ganz häufig der Fall. Er hat immer wieder Gottes Plan und seine Idee hinterfragt und hat gesagt, gib mir doch noch bitte den Beweis oder tu noch das. Aber hier jetzt kein Wort von Gideon. Er tut einfach ohne Wenn und Aber das, was Gott getan hat. Denn diese Phase des Zweifelns und der Unsicherheit, die liegt jetzt hinter ihm. Er vertraut Gott voll und ganz. Er glaubt daran, dass Gott einen guten Plan hat, auch wenn er das wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen konnte an dieser Stelle. Aber er tut einfach genau das, was Gott ihm sagt. Und leider sind es dann 22.000 Soldaten weniger. Man könnte jetzt versuchen, das irgendwie so rational menschlich zu erklären. Ja, die 10.000 tapferen Soldaten können vielleicht mehr ausrichten als mit diesen 22.000 Angsthasen, die vielleicht mitten im Kampf umkehren und abhauen und ihre Soldaten im Stich lassen. Aber so ist es nicht, denn Gott ist noch nicht fertig. Er redet weiter mit Gideon, nachdem das passiert ist. Doch der Herr sagte zu Gideon, es sind immer noch zu viele. Führe sie hinunter zur Quelle. Dort will ich eine Auswahl treffen und dir sagen, wer mit dir kommen soll und wer nicht. Gideon führte das Heer hinunter zur Quelle. Der Herr befahl ihm, stell alle, die das Wasser mit der Zunge auflecken wie ein Hund, auf die eine Seite und alle, die sich zum Trinken hinknien, auf die andere. Die Zahl derer, die das Wasser aus der Hand aufgeleckt hatten, wie ein Hund, betrug 300 Mann. Der Rest hatte sich zum Trinken hingekniet. Der Herr sagte zu Gideon, mit Hilfe der 300 Mann, die das Wasser aufgeleckt haben, will ich euch befreien und euch den Sieg über die Midianiter schenken. Alle anderen sollen nach Hause gehen. Also Gott hat wirklich manchmal verrückte Ideen. Dieses Prozedere, das können wir ja gar nicht nachvollziehen. Ich brauche es auch nicht vormachen. Ich glaube, der Text spricht die Bilder aus. Also da waren 300 Mann, die sich einfach das Wasser zugeführt haben, wie es ein Hund tut. Und diese Fähigkeit, diese Bewegung, ob sie nun jetzt einen Soldaten besonders gut qualifiziert oder nicht, das dürfen wir selber beurteilen, diese 300, die sind jetzt die geeigneten Soldaten, mit denen Gott den Sieg erringen will. Also wir sehen, dass innerhalb weniger Stunden, das passierte jetzt alles vom frühen Morgen, da sind sie ja losgezogen und Gott spricht einmal nach dem anderen. In wenigen Stunden hat Gott also das Heer um 99% reduziert. 99%. Mit 1% der Soldaten soll Gideon jetzt in die Schlacht ziehen. Warum? Warum hat Gott das getan? Was hat er vor? Warum war es ihm wichtig, dass eben nicht mehr diese 32.000 Soldaten da sind, sondern nur noch die 300? Die Antwort, die haben wir vorhin in Vers 2 gelesen. Ich habe sie noch mal mitgebracht. Dort sagt Gott zu Gideon, dein Heer ist zu groß. Ich kann euch den Sieg über die Midianiter nicht geben, sonst werden sich die Israeliten am Ende vor mir brüsten und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft gerettet. Also Gott möchte, und das ist das Ziel seiner Reduzierung des Heers, Gott möchte, dass am Ende ganz, ganz deutlich wird, das hat nichts mit uns zu tun, nichts mit uns Soldaten, nichts mit unseren Ideen, mit unserer Kraft, sondern nur mit Gott. Denn dass 300 Mann gegen dieses Heer gewinnen, das kann entweder nur ein Film sein oder es ist wirklich Gott, der in seiner Macht sichtbar wird. Und das will Gott damit provozieren, sodass wirklich jeder Israelit, der das dann nachher hört, weiß, das hätten wir niemals geschafft. Das muss unser Gott gewesen sein. Und wir haben im Kapitel 6 schon, als wir den Text so durchgegangen sind, gesehen, dass da einige geistliche Prinzipien drinstecken, die auch für uns 1000 Jahre später, zur Zeit des Neuen Testaments, immer noch wichtig sind. Und hier sehen wir auch ein Prinzip, das ich mal mit den Worten formuliert habe, Ehre wem Ehre gebührt. Wenn man das so mal hier und da hört, dann bezieht sich das in der Regel auf andere Menschen. Zum Beispiel Menschen, die ehrenamtlich total viel getan haben. Und dann wird gesagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Und die werden dann hervorgehoben und gelobt. Aber wir sehen hier, dass Gott dieses Prinzip eben auch auf sich selbst bezieht. Er möchte und er verlangt sogar viel mehr, so sehen wir es in diesem Kapitel, dass das Volk Israel ihm seine Ehre gibt. Die Ehre, die ihm zusteht, weil er ihr Beschützer ist, weil er ihr Retter ist und weil er dafür gesorgt hat, dass das Volk wieder befreit wird. Er will, dass sie ihm dankbar sind und ihn dafür ehren. Und da stellt sich uns dann natürlich gleichzeitig die Frage, wie wir mit diesem Prinzip Gottes oder mit diesem Bedürfnis Gottes, könnten wir sogar sagen, in unserem Leben umgehen. Wir erleben ja häufiger, dass Gott vielleicht unser Gebet erhört, dass er uns versorgt, dass er uns verschiedene Dinge in unserem Leben gibt, dass er uns bewahrt, dass er uns gesund macht, wie auch immer. Aber bringen wir Gott dann unsere Dankbarkeit dafür zum Ausdruck? Dort, wo klar ist, das konnten wir nicht selber tun. Diese Tür hat Gott aufgemacht. Dieses Gespräch, das zufällig dazu geführt hat, dass XY passieren konnte, das hatte ich nicht in meiner Hand. Gott möchte, dass wir ihm dafür danken und dass wir ihm auch dafür die Ehre entgegenbringen, die ihm dafür gebührt. Für Gideon und das ganze Volk Israel sollte unmissverständlich klar sein, dass Gott es war, der sie gerettet hat. Und nachdem Gott dann das Heer also so krass reduziert hat, erscheint er Gideon in derselben Nacht. Also es ist immer noch dieser eine Tag, der in Kapitel 7 angefangen hat. Und in derselben Nacht, nachdem Gott das Ganze getan hat, erscheint er Gideon und redet mit ihm. Er sagt ihm dabei Folgendes. Los, greif die Midianiter an. Ich gebe sie in deine Hand. Wenn du Angst hast, dann geh vorher mit deinem Diener Pura hinunter und belausche ihre Gespräche. Das wird dir Mut geben, sie anzugreifen. Und wir merken, anscheinend hat Gideon nach diesem Eingreifen Gottes es doch wieder irgendwie mit den Zweifeln zu tun bekommen. Wer kann es ihm verübeln? Er ist mit 32 losgezogen, 32.000, und jetzt hat er plötzlich nur noch 300. Aber Gott geht nicht über diese Zweifel oder Unsicherheit hinweg, sondern er begegnet ihm genau da drin und in demselben Moment. Also in der darauffolgenden Nacht erscheint Gott ihm und macht ihm dieses Angebot, wenn du Angst hast. Aha, klar. Sicherlich hatte er Angst, er war sich unsicher, er wusste, dass Gott das von ihm möchte, aber er hatte nicht auf dem Schirm, dass Gott das tun wird, was er an diesem Tag tat. Also bietet er ihm an, mal einfach in das Heer der Feinde einzuschleichen, sich heimlich unter die Soldaten zu mischen und mal das Gespräch zu belauschen. Und Gideon greift das auf, er nimmt das dankbar an und geht ins Heerlager. Und als sie dann beim ersten Wachposten angekommen sind, belauschen sie, ganz zufällig natürlich, folgendes Gespräch zweier Soldaten. Ich habe geträumt, sagt der Erste, wie ein großes, rundes Gerstenbrot in unser Lager gerollt kam. Es stieß gegen ein Zelt und kippte um. Dabei wurde das ganze Zelt umgerissen und fiel in sich zusammen. Also das war der Traum des einen Soldaten. Und der andere, sein Kamerad, antwortet, das kann nur eins bedeuten. Das Gerstenbrot steht für den Angriff der Israeliten, des Israeliten Gideon, des Sohnes Joasch. Gott wird ihm den Sieg über die Midianiter und alle anderen in unserem Lager geben. Als Gideon den Traum und seine Deutung hörte, warf er sich nieder und dankte Gott. Dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief, los, steht auf, der Herr gibt das Heer der Midianiter in eure Gewalt. Wie gut, dass Gott auf Gideons Unsicherheit eingeht, dass er seine Fragen berücksichtigt und ihm eine Antwort darauf schenkt. Gott sind seine Zweifel nicht egal und ihm sind auch unsere Zweifel nicht egal. Er möchte uns genau in diesen Momenten begegnen und uns stärken. Wir dürfen nur nicht den Kopf in den Sand stecken, weil dann kriegen wir von all dem nichts mehr mit, was er uns sagen möchte, was er uns in dem Moment auch Gutes tun möchte. Also lasst uns da immer wach und offen bleiben, auch wenn es irgendwie gerade alles zusammenzubrechen scheint. Wir sehen aber auch bei Gideon, dass er genau das tut, worüber wir gerade gesprochen haben. Nachdem Gott ihm das offenbart hat, dass er diesen Traum gehört hat und die Deutung des zweiten Soldaten, fällt er sofort an Ort und Stelle auf die Knie, dankt Gott und gibt ihm die Ehre für das, was er ihm gerade offenbart hat. Also Gideon ist gehorsam. Er gibt Gott die Ehre, die ihm gebührt. Und genauso sehen wir an dieser Stelle dann auch im nächsten Schritt, den er macht, als er zurück zum Heer geht und sagt, los geht's, in dieser Nacht, los geht's. Gott hat das Heer der Feinde in unsere Hand gegeben. Wir sehen, dass dieses Vertrauen Gideons wirklich grenzenlos ist. Er schaut nicht mehr auf die 300, auf die kleine Schar, die hinter ihm ist, sondern er schaut auf Gott. Gott hat ihm gerade gezeigt, wer gewinnen wird. Und das reicht ihm. Es ist noch nichts passiert. Die Feinde sind immer noch genauso viele wie vorher, aber er ist sich sicher, dass es Gott ist, der ihnen den Sieg schenken wird. Und genau so passiert es dann auch. Wer wissen möchte, wie die Schlacht abläuft, kann gerne einfach den Rest des Kapitels 7 im Richterbuch lesen. Und dann werdet ihr sehen, dass das passiert, was Gott versprochen hat. Und das Beste daran war, die 300 Soldaten, die mussten noch nicht mal in den Kampf eingreifen. Es war also völlig egal, ob da 32.000 Israeliten standen, 300 oder vielleicht auch 20. Denn Gott hat gesagt, ich werde den Kampf führen, ich werde gewinnen. Und da ist es vollkommen egal, wie viele Soldaten auf Gideons Seite stehen. Sie mussten nicht mal eingreifen. Gott hat es so geführt, dass die Angst der Soldaten der Midianiter sie so überwältigt hat, dass die einen sich gegenseitig getötet haben und die anderen einfach geflohen sind. Und bei all dem hat mich eine Frage die ganze Zeit in der Vorbereitung begleitet. Warum hat Gott eigentlich Gideon ausgesucht? Da waren ja mindestens noch 10.000 andere mutige Soldaten, die Gott auch hätte auswählen können. Warum gerade Gideon? Und Gideon stellt Gott diese Frage übrigens selber. In Kapitel 6 haben wir letztes Mal gesehen, dass er ihm sagt, hey Gott, guck mal, ich bin der jüngste Sohn meines Vaters. Damals war das ein Statement. Der jüngste Sohn, der kann Schafe weiden, aber sonst nichts. Ich bin der jüngste Sohn meines Vaters. Und unsere Familie ist auch gar keine bedeutende Sippe in unserem Stamm. Und unser Stamm, selbst der Stamm Manasse, der hat auch keine bedeutende Rolle in Israel. Also warum ich? Ich bin doch gar nicht dazu gebrauchen. Es gibt doch andere, die das viel besser tun könnten. Und wenn wir das so hören, dann denken wir vielleicht an König David. Er war auch der jüngste Sohn seines Vaters. Und Gott wählt auch ihn aus. Geht es Gott also vielleicht darum, dass er am liebsten die jüngsten Familienmitglieder beruft? Wer hier hat jüngere Geschwister? Einmal die Hand hoch. Ich auch. Also wir sind alle raus. Und wer ist ein jüngstes Geschwisterkind? Einmal die Hand hoch. Ja, ihr wärt sehr, sehr hoch im Kurs. Das sind die Davids und Gideons von heute. Nein, ich glaube, die Reihenfolge in der Geschwisterordnung der eigenen Herkunftsfamilie ist für Gott kein ausschlaggebendes Kriterium. Aber wenn wir die 2, 3 Kapitel über Gideon lesen, dann merken wir, dass 2 Merkmale über ihn ganz deutlich zutage treten. Auf der einen Seite besitzt Gideon die Fähigkeit, Gott zu vertrauen. Er vertraut ihm ohne Wenn und Aber. Er reißt die Götzen nieder in seinem eigenen Dorf, obwohl er da um sein Leben fürchten müsste. Und er zieht mit 300 gegen eine Übermacht des Feindes. Und das sind nur ein paar Beweise. Er vertraut Gott blind. Das ist das eine. Das andere Merkmal ist aber, dass er sich dessen bewusst ist, dass eben diese Fähigkeit nicht der Grund dafür ist, warum Gott ihn auswählt und warum Gott rettet, sondern das liegt allein in Gott begründet. Also er vertraut Gott, er hat die Fähigkeit, aber er weiß, dass genau diese Fähigkeit nicht der Grund dafür ist, dass Gott handelt. Und ich habe das mal versucht, in ein Prinzip zu gießen und habe es genannt, in die eigene Schwäche vertrauen. Das hört sich vielleicht etwas schräg an, weil wir den Satz anders gewohnt sind, aber ich bin mir sicher, dass das ein geistliches Merkmal ist, das in unserer heutigen Zeit total wichtig ist, in die eigene Schwäche zu vertrauen. Und einige Jahrhunderte später sehen wir, dass der Apostel Paulus diesen Gedanken etwas weiter ausführt. Und bei ihm gab es in seinem Leben einiges, was seinen Dienst als Missionar und als Gemeindegründer total schwer gemacht hat. Er wurde zum Beispiel von Juden und auch von anderen Menschen einfach verfolgt, misshandelt, verleumdet. Er kannte es, in Armut unterwegs zu sein und auf vieles zu verzichten. Und er war auch ständig von Krankheit und Leid begleitet. Paulus könnte also resignieren oder auch am Glauben verzweifeln, weil er merkt, Gott tut einfach nichts. Ich reiße mir hier alles auf, damit Gemeinden entstehen und sein Reich gegründet wird, aber Gott lässt das alles in mein Leben kommen. Warum? Ich setze mich zur Ruhe. Das tut er nicht. Bis zum Schluss gibt er Vollgas. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass Gott ihm begegnet ist, dass er ihn in einem Gespräch eine ganz neue Perspektive auf diese Realität gegeben hat. Und die können wir in 2. Korinther 12, Vers 9 und folgende nachlesen. Dort spricht Gott zu ihm: Doch der Herr sagt zu mir, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Das ist dieser Perspektivwechsel, den Gott ihm zuspricht. Und als nächstes sehen wir, was Paulus daraus für sich mitnimmt. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheit leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Denn gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und diese Perspektive, die Jesus hier Paulus gibt, dreht alles auf den Kopf, was uns und unserer Gesellschaft so eigentlich immer beigebracht wird. Werte wie Gesundheit, Wohlstand, Frieden, dem muss sich irgendwie alles ein Stück weit unterordnen in der heutigen Zeit. Aber Jesus zeigt Paulus hier, dass das für einen Nachfolger Jesu nicht das ist, was an erster Stelle stehen sollte, sondern das, was Gott wichtig ist, was er bei uns, seinen Nachfolgern, sucht, ist, dass er in uns und durch uns sichtbar wird. Dass wir ihn durch uns scheinen lassen und eben nicht unsere Stärke versuchen einzusetzen oder auf falsche Dinge bauen, sondern dass wir ihn suchen, dass wir ihm Spielraum und Freiraum geben in unserem Leben. Denn dann kommt seine Stärke zum Tragen. Und genau dann, wenn wir schwach sind, sind wir stark. So sagt das Paulus als Schlussfolgerung am Ende. Und daran sehen wir wieder, dass bei Gott andere Realitätsgesetze gelten, sage ich mal, als bei uns. Ihm ist nicht das wichtig, was vielleicht den Leuten um uns herum wichtig ist. Bei ihm funktionieren Dinge oft genau andersherum als das, was uns beigebracht wird. Wir müssen uns nur darauf einlassen, auch wenn sich dabei in uns richtig viel Widerstand regen wird. Gideon war sich seiner Schwäche bewusst. Und gerade weil er mit dieser Schwäche für Gott da war, sich ihm hingehalten hat, konnte er Gottes Stärke und seine Macht sehen. So konnte Gott seinen Rettungsplan verwirklichen und Israel befreien. Und ich glaube, darum hat Gott Gideon ausgewählt, weil er das mitgebracht hat, weil er sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ihm vertraut hat und wusste, dass er nicht so viel einbringen kann. Unabhängig davon, ob wir innerlich diesen Shift schaffen, ob wir uns voll darauf einlassen können, dass Gott wirklich wirkt, dass seine Stärke und seine Macht sichtbar wird, oder ob wir vielleicht nur zögerlich erste Schritte darauf zugehen. Die Wahrheit dahinter ist, dass Gott größer ist. Größer als unsere Schwäche, größer als unsere Stärke, größer als all das, was wir einbringen könnten. Darum ist es gut, wenn wir selber einfach einen Schritt zurückgehen, Gott die Bühne überlassen und damit seine Größe dann zum Tragen kommt. Und das wollen wir jetzt auch mit dem letzten Lied gemeinsam zum Ausdruck bringen. Ich lade euch ein, gleich dazu aufzustehen und die Sätze dieses Liedes ganz bewusst, nachdem wir die Geschichte von Gideon gehört haben, auch zu unserem Gebet zu machen und das vielleicht auch ganz bewusst zu bekennen. Mein Gott ist größer. Das wollen wir gemeinsam singen und ich bitte euch dazu aufzustehen.